1000 für den Imperator, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und heute ist wieder Zeit für ein weiteres Kapitel in der großen, weiten Welt von Age of Sigmar. Und dieses Mal werden wir uns dem Kapitel widmen, das nun doch schon relativ oft gewünscht worden ist und dem ich mich, weil ich Elf richtig gerne habe, natürlich auch super gerne widmen möchte, nämlich die heutige Folge gehört den Idoneth Deepkin. Wie bei allen Elf beginnt die Geschichte der Idoneth Deepkin natürlich in der Welt, die war. Slaanesh, der Gott des Exzesses, der Gott des Chaos, der bereits alle anderen Seelen der Elf, die in der Welt bestanden haben, verschlungen hat, richtet sein Blick natürlich nun auch auf die Anhänger, die einen etwas unbekannteren, kleineren Gott der Elf anbeten. Es sind diejenigen, die zu den Idoneth werden sollen. Elf, die Mathlan, den Herrn der Tiefe, selbst verehren, einen Gott, der nun auch versucht, alles, was möglich ist, in den letzten Tagen zu tun, um seine Kinder selbst zu retten. Er verbirgt sie in dem Ozean, in dem er sein Reich hat. Er, der nicht nur für den Ozean und die Tiefe, sondern auch für Geheimnisse und Versunkenes steht, glaubt, dass er sie damit schützen kann. Aber natürlich trocknet das Chaos schließlich auch jenen Ozean aus, in dem Mathlan sein Reich errichtet hat und Slaanesh wittert die neuen Seelen. Er ist, obwohl er bereits unglaublich vollgefressen ist, erneut so gierig, wie er eben sein muss, aufgrund der Art, wie er in der Welt geschaffen worden ist, und streckt seine Finger nach diesen Seelen aus. Tatsächlich sind sie für ihn besonders schmackhaft und begehrenswert, denn sie haben sich seinem Zugriff so lange entzogen, dass sie ganz besonders köstlich sind. Als er sie in seinen tiefen Schlund wirft und den Gott, der versucht hat, sie zu beschützen, tötet er schlicht und ergreifend dabei, und Mathlan wird für immer aus der Welt getilgt, und schließlich verschwindet die Welt, die war, im Nichts des Chaos, und die Chaosgötter wenden sich ab. Slaanesh allerdings hat die Seelen der Elf, die er verschlungen hat, völlig gleich, wo er sie verschlungen hat, immer noch in seinem Leib und liegt nun im Nichts des Chaos und verdaut schlicht und ergreifend vor sich hin. Dort, als seine Brüder versuchen, ihren Blick auf die Reiche der Sterblichen zu wenden, ist er gar nicht so interessiert, denn er ist bis zum letzten Knopf vollgefressen, langsam, aber seine Gier hat er eben doch noch nie vergessen, und so tappt er in eine der großen Fallen, die man ihm stellt. Teclis und Tyrion, jene großen Elf aus der Welt, die war, sind zu Göttern in der neuen Welt geworden und haben mit der Hilfe von Morathi und Malarion, jenen, die das Reich der Schatten in Ulgu beherrschen, eine Falle geschaffen, die es möglich macht, dass ein Gott des Chaos in ihr festgehalten wird. Und sie haben nicht nur diese Falle erschaffen, nein, sie haben es auch noch geschafft, eine Möglichkeit zu finden, die Seelen ihres Volkes, die er einst verschlungen hat, aus ihm herauszulösen. Und gerade Teclis, der große Magier, beginnt den Plan sofort umzusetzen, in dem Moment, in dem klar ist, dass Slaanesh sich aus dem Gefängnis, das sie für ihn gebaut haben, nicht mehr befreien kann, und vor allem auch in dem Moment, in dem klar ist, dass keiner der anderen Chaosgötter ihn jemals in dem Halbschatten, den sie zwischen Hish und Ulgu geschaffen haben, wird finden können. Und so zerren sie die Seelen aus ihm heraus, und die ersten, die sie natürlich finden, sind jene, die er als letztes gefressen hat. Es sind die Seelen derer, die nun dann zu den Idoneth werden sollen. Teclis ist zunächst glücklich darüber, dass sie die Seelen finden und neu formen können, aber auch furchtbar entsetzt darüber, dass die Seelen, die sie finden, furchtbar deformiert sind. Denn schließlich haben sie Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende im Leib eines Chaosgottes verbracht, der sie teilweise bereits verdaut hat, teilweise aber auch einfach nur ungeformt hat, damit sie nun dem Bild, dem er in der Welt entgegenstrebt, am allermeisten ähneln. Und diese Umformungen sind nicht nur an ihren Leibern passiert, sondern sie haben eben auch die Seelen dieser Elf selbst getroffen. Sie nennen sich Kütai, die Erwachten, sind zu Beginn noch dankbar für das, was man für sie getan hat, und Teclis versucht sie nun immer weiter zu formen, zusammen mit der Hilfe seines Bruders und dem, was auch immer Morathi mit ihnen im Heimlichen tut, muss aber erkennen, dass er scheitern muss an diesem allerersten Versuch. Die neu geschaffenen Elf sind verbittert. Sie kämpfen zu viel mit ihm und aber auch untereinander, da sie immer noch der Misstrauen und die Angst über das Erlebte leitet, und vor allem wollen sie ihn nicht wirklich anerkennen. Er blickt in ihre Seelen, versucht zu verstehen, wo das Problem ist, und muss dann einen Schatten dort finden, von dem er sich selbst eingestehen muss, dass er ihn auf den ersten Blick nicht durchdringen kann. Er, der eigentlich der große, mächtige Magier des Lichts ist, der doch alle Spuren der Schatten aus den Seelen seines neuen Volkes tilgen können sollte. Und so webt er neue, große, reinigende Zauber, etwas, das er das Licht der Wahrheit nennt, und er möchte nun diese Elf diesem Licht der Wahrheit aussetzen. Diese scheuen aber davor zurück, einige wenige versuchen es, lassen sich überreden, werden vielleicht auch gezwungen und werden über dem, was sie sehen und darin erleben müssen, wahnsinnig. Und einige überleben es zwar, erzählen aber den anderen, was mit ihnen passiert ist, und viele möchten nun überhaupt nicht in dieses Licht blicken, möchten sich an irgendeinen Ort flüchten, wo es sie nicht finden kann, und sie sammeln sich um jenen, der später der High King der Idoneth werden soll. Teclis blickt auf seine Kreation, auf seine Kinder und ist eine Mischung aus wütend und zutiefst traurig, ja frustriert fast, möchte man sagen, und muss erkennen, dass wenn er die Elf neu schaffen will, er von vorne beginnen muss. Was nun aber mit jenen Kreaturen tun, die er bereits erschaffen hat, in denen der Schatten so tief sitzt, dass er ihn nicht reinigen kann, und in deren Seelen eine Korruption durch das Chaos, durch Slaanesh selbst, sollte er jemals wiederkommen, jederzeit möglich sein könnte. Er will sie vernichten. Die Idoneth spüren das wohl und treten die Flucht an. Sie eilen zum tiefsten Ort der Welt, den sie finden können, damit er sie dort nicht findet, denn sie scheuen sein Licht, und am Ende blicken sie ihren Erschaffer vermutlich fast mit Hass an, weil er etwas von ihnen fordert und sie etwas in ihm sehen, das sie niemals werden sein können, egal wie sehr sie sich anstrengen. Es ist aber auch eine Flucht vor Slaanesh selbst, denn sie erkennen sehr, sehr schnell, dass die meisten ihrer Sinne im Ozean nicht funktionieren. Und ist es nicht das, worüber Slaanesh sie gepackt und korrumpiert hat, er, der über den Exzess darüber eindringt, dass man immer mehr Sinnesfreuden haben möchte, kann doch im Ozean selbst kaum eine Chance haben. Denn sie sehen kaum etwas, ihr Tastsinn ist nahezu nutzlos, alles um sie herum ist kalt, trüb und freudlos, es ist wie die perfekte Enklave vor dem Schutz, sich in den Exzess flüchten zu wollen. Zuvor hat man ihnen beigebracht, dass sie sich vor Slaanesh in die Tiefe ihres Geistes flüchten können, nun eben treten sie die Flucht mit ihrem ganzen Körper an und sind in den tiefen Kühlen des Meeres, die alles um sie herum betäuben. Es ist Tyrion, der Teclis am Ende auffällt. Tyrion, der ihm mitteilt, dass er das seinem neu geschaffenen Volk nicht antun kann. Und Tyrion, der daran glaubt, dass auch diese Elf, diese Kinder, irgendeinen Platz in ihrer Welt werden finden können. Und so lassen sie die Idoneth in den Tiefen des Meeres schlicht und ergreifend alleine. Zu Beginn sind sie noch in den Ozeanen von Hish. Es ist der Gellus-Ozean, in den sie sich flüchten, dort, wo sie die Stadt Gelerachi gründen. Aber sie sind zu uneins, untereinander und mit den Lumineth Realm Lords, die schließlich dort das Hauptvolk werden. Und so suchen sie nach einer neuen Möglichkeit, sich anzuziedeln, und entdecken schließlich die Wirbelpfade, Tore zwischen den Realm Gates, die von ihnen genutzt werden können, die das Meer sich untertan gemacht haben. Und von da an verteilen sie sich schlicht und ergreifend überall in den Reichen der Sterblichen, siedeln sich in jedem Ozean an, der tief genug ist, aber immer verborgen vor den neugierigen Augen derjenigen, die glauben, irgendetwas Seltsames unter den Wellen entdeckt zu haben. Sie gründen die ersten Königreiche der Idoneth Deepkin und nutzen dabei die Magie, die Teclis ihnen selbst gelehrt hat, denn nur dadurch wird das Leben unter dem Wasser erst möglich, auch wenn sie sehr schnell feststellen, dass sie ihre Magie sehr, sehr schnell anpassen und weiter verändern müssen. Sie müssen sich Kiemen schaffen, ihre Lungen müssen dennoch an dem Landstrichen, die sie ja betreten müssen, um zu jagen, funktionieren können. Und so arbeiten sie nicht nur ihren Geist, sondern auch sich selbst um, perfektionieren sich, wie jedes Elfvolk das wohl immer tut, immer weiter selbst, um perfekt an das Leben im Meer angepasst zu sein. Der Name, den sie sich selbst geben von diesem Tag an, Idoneth, hat zwei Bedeutungen. Zum einen extreme Abgeschiedenheit, etwas, das wohl äußerst offensichtlich ist und ihr Schicksal wird. Es bedeutet aber auch verzweifelte Maßnahme, eine Bedeutung, über die sie selbst zu Beginn sicherlich noch nicht nachdenken, die aber sehr bald einen widerlichen prophetischen Charakter haben soll. Denn als die ersten Kinder geboren werden, müssen sie feststellen, dass trotz der Reinigung, die sie durch Teclis erfahren haben, als er sie aus dem Leib von Slaanesh zerrte, immer noch ein Makel an ihrer Seele bleibt. Sie nennen es den Fluch des Malachi, ein rasender Wahnsinn, der jede Seele zu jeder Zeit befallen kann, und dann gleitet der Betroffene in den Exzess ab und beginnt Slaanesh gefällige Dinge zu tun, selbst unter dem Meer, wo man auch immer irgendetwas finden kann, das den Gott des Exzesses gefallen könnte. Sie müssen diese Elf töten. Diese Idoneth sind unrettbar verloren und auch die fleischgewordene Angst der Idoneth über das, was sich immer in ihnen im Hinterkopf verbergen wird, über das, was wohl immer als Makel an ihrer Seele bleiben wird. Und alleine, weil sie eine ständige Erinnerung an die Gefangenschaft und die eigene Unvollkommenheit sind, müssen jene, die von diesem Fluch befallen sind, getötet werden. Aber das andere ist weitaus schlimmer, denn die ständige Furcht, unrettbar verdorben zu sein, hat ihre Wahrheit und sie müssen sie in den blassen Augen ihrer Kinder erkennen. Denn die Neugeborenen leben nicht sehr lange. Ihre Seelen sind von einem Makel belegt. Während ihre Körper perfekt sind wie die von jedem Elf, verwittern ihre Seelen so schnell, dass sie binnen weniger Tage oder Wochen sterben müssen. Und so stellen die Idoneth fest, dass ihre Enklaven mit jedem Jahrzehnt, das vergeht, mehr und mehr entvölkert werden. Sie müssen irgendeine Möglichkeit finden, um diese zu schnell verwitternden Seelen zu retten und forschen nun panisch in alle Richtungen, die sich ihnen bieten. Und die Lösung ist schließlich so einfach wie auch widerwärtig. Sie stellen fest, dass sie einem Wesen die Seele stehlen können und die daraus gewonnene Lebenskraft in eine befallene Hülle einsetzen können, um das Leben so zu verlängern. Sie beginnen mit einfachen, mit nicht so drastischen Mitteln. Sie nehmen die Seelen der Bestien, die unter den Meeren leben und die sie so oder so bekämpfen müssen, damit sie aufhören, ihre Königreiche anzugreifen, und setzen die in die befallenen Hüllen ein. Aber es reicht nicht. Das Licht der Seelen der Bestien ist nicht hell genug, vergleicht man es mit dem Licht eines Elf, selbst wenn es um die verdorbenen, verkümmerten Seelen der Neugeborenen geht. Und so verstehen sie schnell, dass sie eine Energie brauchen, die nicht so unstet ist, die nicht so schnell erlischt. Und so kehren sie zum ersten Mal seit langem zurück an die Oberfläche, weil sie sich daran erinnern, dass dort natürlich Lebewesen sind, deren Seelen wundervoll und rein sind. Die Menschenseelen, die sie finden, sind deutlich besser. Sie stellen aber fest, dass sie nahezu ein halbes Dutzend für den Nachwuchs brauchen, um ihn zu stabilisieren, und selbst dann können sie ihrem Nachwuchs nur ein Drittel seiner eigentlichen Lebensspanne zurückgeben. Das gleiche gilt für die Seelen der Duarden, für die der Orrocks oder der Silvaneth und auch für die der Elf, die man findet, insbesondere die der Daughters of Cain. Sie experimentieren viel und perfektionieren das schließlich so weit, dass sie in der Lage sind, ihre Neugeborenen am Leben zu erhalten und ihnen eine Art von Leben zu geben, die lebenswert ist. Die Seele in der Welt der Reiche der Sterblichen bedeutet immer die aktive Lebenskraft des Einzelnen. Und eigentlich verlässt sie den Körper, den sie bewohnt, erst im Tod. Entweder geht es nach Shaish in das Reich des Todes und wird zur mächtigen Machtsubstanz für den Nekromanten Nagash, oder aber irgendeine Klaue des Chaos kann sich darum schließen und zerrt die Seele, die von da an unglücklich als Sklave des Chaos dienen muss, in eines der bestimmten Reiche. Die Idoneth nun lernen, dass man die Lebenskraft und damit auch die Seele komplett vom Körper des Opfers abtrennen kann, und sie sammeln genau diese Energie ein. Ihre Opfer, die nun nichts weiter sind als eine leere Hülle, fallen sofort in tiefem Schlaf, aus dem kein Erwachen mehr möglich ist. Sie entvölkern damit betroffene Städte komplett. Es sind einfach nur noch Schlafende darin zu finden, die in den nächsten Tagen sterben, weil es niemanden mehr gibt, der sich um ihre Hülle kümmern muss. Später werden sie mit deutlich mehr Nachsicht arbeiten, immer darauf achten, dass Gebiete nicht vollständig überbelastet werden dürfen. Man entvölkert keine ganzen Landstriche, sondern nur noch einzelne Städte, manchmal vielleicht auch nur kleine Fischerdörfer. Denn alles in allem sind sie natürlich immer noch Elf und man muss im Einklang mit der Natur leben. Man hat verstanden, dass man nicht über alle Maße hinaus aus der Welt nehmen darf. Sie müssen allerdings auch eine schlimme Sache feststellen, denn der Fluch von Slaanesh liegt auf ewig auf ihrem Volk. Die verfluchten Seelen werden nicht weniger, egal wie sehr sie die Lebenskraft in ihre Kinder packen. Es gibt immer noch genauso viel Neugeborene, deren Seelen verkümmern wie zum ersten Tag, an dem sie verstanden haben, unter welchem Fluch sie leiden. Und so lernen sie, dass der Nachschub zu Beginn nicht nur immer gleich sein muss, sondern sie müssen immer mehr und mehr Völker und einzelne Seelen angreifen, denn ihr Volk wächst und will so doch nun auch erhalten werden. Sie werden zu einem klaren Teil der Idoneth-Zivilisation. Man nennt sie Namarti. Sie sind gesegnet und verdammt zugleich in ihrem Namen und auch wie man in der Zivilisation mit man ihnen umgeht. Sie haben ein kürzeres Leben als die anderen Elf und eine Jugend, die voller Rituale ist. Sie entwickeln sich daher schlechter als die Elf, die ohne diesen Makel geboren worden sind, da sie ihre Fähigkeiten erst zu einem weitaus späteren Zeitpunkt in ihrem Leben schärfen können, da zu dem Zeitpunkt, dem sie den Ritualen ausgesetzt werden, sie nichts anderes tun können, als zu hoffen, diese Dinger zu überleben und bei Verstand zu bleiben. Sie sind auch am Körper immer gezeichnet, denn man muss ihnen ein eisernes Halsband anlegen und die Rune der Halbseele auf ihrer Stirn auftragen, um sie den magischen Veränderungen zu unterziehen. Und teilweise tragen sie auch Narben von den Ritualen selbst davon, denen man sie unterwirft. Das aber vermutlich Schrecklichste, wenn man sie das erste Mal erblickt, sind ihre fehlenden Augen. Dort, wo sie sitzen sollten, ist nichts weiter als leere Höhlen, die von Haut überzogen worden sind, da sie unter der See völlig nutzlos sind und ihre Körper sich in den Ritualen so verändern, dass sie schlicht und ergreifend diese nutzlosen Teile einfach verlieren. Dieser ständig sichtbare Makel führte zu einem Kastensystem innerhalb der Idoneth. Die Namarti-Seele ist schließlich voller Minderwertigkeit, wenn man als Elf darauf blickt, denn sie mögen als reine Elf geboren worden sein, aber in ihre Seelen musste das von anderen Völkern eingemischt werden, um sie am Leben zu erhalten, und so ist doch immer auch ein Funke Uruk, ein Funke Mensch oder ein Funke Duardin in dieser Seele, und sie kann niemals so schön, so wertvoll und so leuchtend sein wie eine Seele, die perfekt geboren worden ist. Jene, die also eine intakte Seele haben, bilden den Adel der Idoneth. Sie sind entweder die Kriegerkaste oder sind deren Priester und Zauberer, während die Namarti zu Soldaten oder Arbeiter werden, zu Sklaven, die man immer in die erste Reihe schickt, um das Leben des Adels zu vereinfachen oder um für den Adel zu sterben. Etwas, das sie sich aber auch untertan machen neben den Namarti, sind die Bestien der See, die sie versuchen für den Krieg zu zähmen. Ähnlich wie ihre Brüder und Schwestern in Hish, die in Einklang mit der Natur leben und versuchen, sich mit Bündnissen den Monstern zu nähern, die sie dort finden, müssen die Idoneth allerdings sehr, sehr schnell einsehen, dass die Bestien in der See sind wie das Meer selbst. Sie wollen sich nicht zähmen lassen, sie wollen sich nicht unterwerfen lassen und vor allem wollen sie weder als Reit- noch als Nutztiere dienen. Die Erfolge sind deswegen hart erkämpft, meistens haben sie nur Misserfolge und für ein Reittier müssen zu viele Idoneth geopfert werden und so gründet man eine eigene Magierschule. Die Isharan, die man sie so nennt, bilden eine Magierkaste aus, die nur dafür da ist, die Schaffung eines Bundes mit den Bestien zu ermöglichen, die sogenannten M'Balors. Sie jedoch zähmen die Bestien nicht, wie das die Lumineth Realmlords tun, sondern sie brechen den Geist des jeweiligen Biestes so lange, bis eine Unterwerfung stattgefunden hat. Zu einer Verbrüderung mit der See und deren Kreaturen wird es zwischen den Idoneth niemals kommen. Was nun also im Rest ihres Lebens? Sie blicken auf ihr Dasein, stellen zu Beginn fest, dass sie die Seelen und Lebenskraft anderer Leute rauben müssen und während es in den ersten Jahrzehnten, vielleicht auch Jahrhunderten, noch ein echtes moralisches Dilemma darstellt, das zu tun, vergessen sie mit der Zeit immer mehr, dass es eigentlich nichts Gutes ist, einem anderen Lebewesen die Seele zu nehmen, sondern verstehen, dass dieses räuberische Tun das ist, was sie zum Überleben bringt und so beginnen sie mit immer weiteren kleinen Expansionen, um ihre Königreiche selbst zu schützen. Wichtig ist für sie dabei aber immer der Gedanken der Abgeschiedenheit. Sie möchten nicht entdeckt werden, sie möchten mit niemandem anderen kooperieren. Manchmal möchten sie nicht einmal mit den anderen Enklaven der jeweiligen Idoneth irgendetwas zu tun haben, denn was sie leitet, ist natürlich immer die ständige Furcht davor, erneut von Slaanesh entdeckt zu werden, erneut von ihm verschlungen zu werden und dieses Mal vielleicht in den Tiefen ihrer Seele nicht zu überleben und dann doch zu einer Kreatur dieses widerwärtigen Gottes zu werden. Und so passen sie auch ihre Kriegsführung an diese Bedürfnisse an. Die Idoneth schlagen schnell und erfolgreich zu, sie hinterlassen keine Überlebenden und wenn sie doch solche hinterlassen müssen, dann wird durch Magie deren Erinnerung an das Volk der Idoneth schlicht und ergreifend weggetilgt. Sie sind ein perfekter Einklang von Magie und Kampf, denn am Ende des Tages sind sie auch hier immer noch Elf. Sie mögen kein unnötiges Blut vergießen, das ist schlicht und ergreifend nur Barbarei. Das heißt, dort, wo man die Leute am Leben lassen kann, tilgt man, wie gesagt, schlicht und ergreifend deren Erinnerungen und so bleiben sehr, sehr viele Mythen über die Räuber, die aus den Tiefen der See aufkommen. Die Städte, die man sich entvölkert, nicht erklären kann, aber die Idoneth selbst bleiben einfach völlig unentdeckt. Neben dem müssen sie sich aber auch gegen die Monster der Tiefe selbst verteidigen und so sind sie derart beschäftigt, dass neben den kleinen Expansionen, die sie brauchen, um an mehr Seelen zu kommen, kein wirklicher Drang zur Vergrößerung besteht. Sie möchten ihr Überleben sichern, sie möchten keine größeren Königreiche, nicht nur, weil es anstrengend wäre, mehr Seelen zu sichern, sondern auch, weil größere Königreiche immer bedeuten, dass man schneller und einfacher gefunden werden kann. Die Geheimnisse müssen geschützt werden, ihr Leben muss geschützt werden. All das bringt auch immer Unfrieden in die Idoneth selbst. Sie neigen zu Bürgerkriegen, zu Scharmützeln gegeneinander und so schotten sie sich mit jedem Jahrhundert, das vergeht, immer weiter voneinander ab. Es kommt zwar immer wieder zu Treffen, zu Ratssitzungen miteinander, aber oftmals tauchen bestimmte Enklaven überhaupt nicht auf oder man ist sich so uneins, dass der Termin eigentlich völlig überflüssig war. Wie ist es nun aber, gegen sie zu kämpfen, wenn sie tatsächlich aus der See hinaustreten? Es ist etwas, von dem die wenigen, deren ihr Gedächtnis geblieben ist, mit Furcht und Begeisterung berichten, da es etwas ganz Eigenes, ja fast ein kleines Wunder der See selbst ist. Die Magie des jeweiligen Königreiches trifft immer zuerst ein. Die sogenannte Schleiersee der Idoneth, die von ihren Magiern und Priestern gewoben wird, legt sich über alles als erstes. Für diejenigen, die nicht wissen, was über sie kommt, ist es nichts weiter als ein seltsames Lichtspiel, als Nebel, der auf einmal auszieht und der verwirrende Geruch nach Küste und Salzwasser, der selbst in der Mitte eines Landstriches, das vom Meer dafür eigentlich viel zu weit weg ist, immer direkt in die Nase steigt. Und dann treten aus dem Nebel, der hervorgerufen worden ist, geisterhafte Formen, Bilder von Schiffwracks und von verwesenden Monstern aus der Tiefe. Der Feind ist zu diesem Zeitpunkt meist schon verwirrt, oftmals furchtsam, weil er nicht versteht, was dort über ihn kommt. Und aus diesen Illusionen heraus treten dann geschützt die Phalangen der Idoneth, die danach immer als nächstes kommen. Als erstes trifft man auf die Truppen der Namarti, die einen mit ihren leichten Waffen und kaum Rüstung einkreisen und die meisten schon niederschrecken, und danach treten die Reavers und Thralls auf, um das, was die Namarti übrig gelassen haben, aus dem Weg zu räumen. Erst dann wird der Kriegeradel der Idoneth das Schlachtfeld betreten. Die Akelians, die auf den Tiefseekreaturen reiten, die man für sie gebrochen hat, schwer gepanzert, die Tiere und ihre Reiter selbst. Wie die See selbst steigt eine Welle nach Welle der Idoneth auf ans Land, und niemand weiß genau, wann dieser Angriff enden wird, manchmal nicht einmal sie selbst. Zwischen ihnen die Isharan, die Magier, die sich in den Geist der Gegner bohrt und die dort immer nach hellen Seelen suchen, nach solchen, deren Macht besonders strahlend scheint und die deswegen natürlich als erstes die Opfer der Seelenräuber werden. Diese werden geerntet und unter die See gerissen, während man ihren schlafenden, nutzlosen Körper zurücklässt. Und sollte die Schlacht ganz besonders schlimm toben, dann kann es sogar sein, dass ein Eidolons of Mathlan aus den Strömen hervortritt, etwas, das entweder ein Gott oder ein Monster für denjenigen sein kann, der es betrachtet und der kein Idoneth ist. Was er ist, ist ein Echo der Welt, die war, etwas, das immer noch tief verehrt von den Elf in diese Welt tritt, eine kollektive Manifestation der Seelen der Vorväter, jener, die aus der alten Welt noch ihren letzten Funken hinüberwerfen konnten. Es sind eigentlich nur Geister, die so beseelt sind von der Rache, an der sie sich immer noch festklammern, dass sie das Aussehen des gefallenen Gottes annehmen können, den weder sie noch die Idoneth selbst jemals vergessen haben. Ist die Ernte groß genug, dann verschwinden sie, dann verziehen sie sich wieder unter die See und der Gegner ist eben tot oder hat vergessen, was über ihn gekommen ist, und sie sind nichts weiter als Schauermärchen, als irgendetwas, worüber Fischer leise wispern, weil sie nicht genau verstehen, was über sie und die Iren gekommen ist oder warum das Dorf, in dem sie einst aufgewachsen sind, von einem Tag auf den anderen nicht mehr existiert. Und dann bricht für sie auch das Zeitalter des Chaos an. Sie blicken natürlich mit Sorge darauf, dass die Chaosgötter zurückkehren, sind aber ein klein wenig erleichtert darüber, dass Slaanesh offensichtlich nirgends zu sehen ist und dass die Götter, denen sie einst vertraut haben, diesen widerwärtigen Gott immer noch festhalten können. Sie sind sich aber auch sehr einig darüber, dass ihre Geheimnisse nun noch mehr bewahrt werden müssen. Man darf sie und ihresgleichen auf überhaupt gar keinen Fall finden, und sie stoßen dabei aber auf ein erstes Problem ihrer isolatorischen Politik. Denn es gibt kaum Kommunikation zwischen den Enklaven. Man vertraut sich zwischeneinander zu wenig und kann eigentlich kaum miteinander zusammenarbeiten, fühlt sich aber dennoch in der eigenen Enklave sehr sicher. Man hat Raubfische schließlich als Absicherung nach außen. Man kennt die Reisewege von einem selbst, aber von den anderen Enklaven nicht, und weiß, dass man diese Reisewege selbst natürlich perfekt gesichert hat. Und da ist nun eben auch ihre Magie, die die Erinnerung an sie aus der Welt getilgt hat. Eigentlich kann niemand außer Teclis und Tyrion noch wissen, dass die Idoneth überhaupt existieren, und darauf lässt man sich zurückfallen. Es beginnt nun aber mit einem kleinen Fehler, etwas, womit niemand rechnen konnte, einem Trupp von Idoneth, die gerade in Ulgu auf Raubzug waren, da diese ganz besonders die Seelen der Daughters of Cain schätzen, wenn es darum geht, ihren eigenen Nachwuchs zu sichern. Und dort finden Sucher des Slaanesh diesen Raubzug der Idoneth. Sie halten sich im Verborgenen, und der Keeper of Secrets, Sleash, der bei ihnen ist, der Verkommene, wie man ihn auch nennt, folgt ihnen und überfällt diesen Trupp, um mehr über sie herauszufinden. Die Idoneth sind zwar siegreich im Kampf, aber das Wissen um ihre Existenz können sie aus den unsterblichen Seelen der Dämonen, die sich längst wieder im Reich von Slaanesh befinden, nicht herausreichen. Und so kommt es schließlich zu dem Tag, an dem Archeon darüber hört, dass man von Elf unterhalb des Meeres wispert. Und er fragt sich so lange durch, bis schließlich irgendjemand auf diesen Keeper of Secrets hinweist, der zwar längst in Ungnade gefallen ist, der aber natürlich bereit ist, sein Geheimnis mit dem dreäugigen König zu teilen, denn vielleicht kann er dann zurück in die Gunst der Chaosgötter steigen. Und so erfährt Archeon von Sleash, von diesen Elf unter den Meeren und zwingt die Skaven für ihn nun die dreckige Arbeit zu tun. Sie sollen die Meere und alles, was in Küstennähe auf Idoneth hinweisen könnte, durchsuchen, bis sie sie finden und ihm zeigen, wo er als nächstes eindringen kann. Das Chaos versteht nun, dass der Ozean nicht einfach nur die Heimat von Bestien ist, die man ignorieren kann, sondern sie begreifen, dass dort auch Seelen sind, die nur darauf warten, von ihnen korrumpiert zu werden. Sie eröffnen die Jagd auf jene, die seit Jahrhunderten nichts weiter waren als ein Volk voller Räuber, das eigentlich kaum Gegner kannte. Man beginnt mit einer verzweifelten Verteidigung. Sie versuchen, miteinander zu kooperieren, um die Truppen des Chaos zurückzuwerfen, die sie nun natürlich mit der Hilfe der Skaven auch finden, doch dies funktioniert nicht wirklich gut. Man ist sich zu uneins und mehr als einmal kommt es zu einem Bürgerkrieg, während man doch eigentlich versuchen sollte, eine vereinte Front gegen die Götter des Chaos und das, was Archeon dort treibt, zu bilden. Sie sind schließlich also gezwungen, ans Licht zu treten und sich zu offenbaren, an die Oberfläche zu gehen und sich nach anderen Verbündeten umzusehen. Und nun muss die Welt verstehen, dass die Idoneth nicht nur Mythos und eine widerliche kleine Geschichte sind, die man Kinder erzählt, die nicht schlafen gehen wollen, sondern sie sind ein echtes Volk. Und während einige ihnen Hilfe anbieten, erinnern sich andere an die Untaten, die man ihnen nun zuschreiben kann. Und so sehen sie sich nun auch anderen kriegerischen Auseinandersetzungen mit Küstenvölkern und Städten gegenüber, die natürlich nicht verziehen haben, dass sie vor 4, 5, 6 Generationen eine ganze Stadt ausgelöscht haben, und die Idoneth bereuen sehr, sehr schnell, dass sie in ihrer Verzweiflung an die Oberfläche gekommen sind. Dann nun aber, bevor es hier wirklich zum Eklat kommen kann, bricht das Zeitalter des Sigmar an. Sigmar öffnet die Tore von Azur und schickt seine Stormcast Eternals auf die Welt, um dem Chaos den Krieg zu erklären und den Mächten der Ordnung vielleicht wieder einen ernsthaften Erfolg zu bringen. Und natürlich hat Sigmar, wie er nun einmal ist, auch den Wunsch mit einer Einigung mit den Idoneth. Er möchte sie in die Mächte der Ordnung einpflegen, Seite an Seite mit ihnen kämpfen. Allerdings sind die Versuche oftmals nicht wirklich von Erfolg geprägt. Wo sie sich schon selbst untereinander nicht verstehen und auf ihre Abgeschiedenheit und ihre Isolation pochen, ihre Geheimnisse für sich selbst bewahren wollen und sich selbst immer am nächsten stehen, sind sie natürlich noch viel misstrauischer jenen gegenüber, die keine Elf sind, die weniger wert sind als sie. Und sie müssen vor allem immer noch weiter Seelen rauben, denn sonst kann ihr Volk schlicht und ergreifend nicht bestehen. Es beginnt also ein wahnsinnig brüchiger Frieden, denn man kann sie auch nicht mit Diplomatie, mit dem Versprechen von Gold, Reichtümern oder Ländereien dazu bringen, sich vernünftig zu verhalten. Das, was die Idoneth wollen, ist die Fortbestehung ihres Volkes, das Überleben ihrer Kinder und damit die Seelen, die natürlich niemand anderes ihnen geben möchte. Die einzige Enklave, die wirklich, wirklich bereit ist, hier ein vernünftiges Bündnis einzugehen, sind die Inorach. Sie sind jene, die als erstes geschaffen worden sind, jene, die die Vision von Teclis noch am ehesten verstehen und jene, die in den Reihen der Idoneth wohl dem, was Teclis einst mit ihnen schaffen wollte, noch am allerähnlichsten sind. Die anderen aber, wie Domhain, Fuetan, Nautila, Briomdar oder Morfan, möchten sich dieser Sache nicht anschließen, verweigern sich den Plänen und sind schlechte Verbündete, und so groß ist die Zahl der Ionrach nicht, als dass sie die Kriege mit den Mächten der Ordnung vollständig alleine führen könnten. Sie aber schließen ein relativ erfolgreiches Bündnis mit den Stormcast Eternals, was wohl auch damit zusammenhängt, dass sie aufgrund der Besonderheit, wie sie geschaffen worden sind und dass ein göttlicher Funken Sigmas selbst in diesen Seelen besteht, die Seelen der Stormcast Eternals nicht stehlen können, egal wie sehr sie es versuchen. Und damit sind sie nutzlos, sind keine Beute, und man kann sie als Verbündete betrachten und sich gegenseitig kennenlernen, während man sich weiter unterhalb der See in den Idoneth-Räten einen Tag um den anderen darum streitet, was man denn nun tun soll, um zu überleben und um in diesem Krieg vielleicht obenauf sein zu können. Was vermutlich auch sehr, sehr hilft, ist, dass der High King Volturnos selbst sein Bestes gibt und versucht, eine Einigung zwischen den Enklaven und der Welt dort oben herbeizubringen, etwas, was bis zu diesem Zeitpunkt niemals bestanden hat. Er ist der älteste und der größte unter den Idoneth, laut den Legenden sogar der erste, den Teklis Auslanisch wieder herauszog, die allererste Seele der Elf, die die neue Welt betrachten durfte. Er stand in Teklis Licht und erhielt von ihm das Geschenk Ealos, die Weisheit und die Magie, die man braucht, um als Elf in dieser Welt zu überleben. Er überstand auch das Licht der Wahrheit, dem Teklis diesen Elf aussetzte, flüchtete aber dennoch da, um die Schwärze seiner eigenen Seele wusste, da er ahnte, dass er das Licht nicht länger ertragen kann und auch in der Sorge um seine Brüder und Schwestern, die vielleicht das Licht nicht würden überstehen könnten. Im Gegensatz zu allen anderen Erstgeschaffenen überlebt er alles, was danach kam, sah jeden Krieg, gründete seine eigene Enklave und vereint bis zum heutigen Tag Mythen und Legenden in sich, von denen die Hälfte wahr sein könnte und die andere Hälfte übertrieben. So behaupten diejenigen, die ihm sehr, sehr nahe stehen, dass er der Archetyp des neuen Volkes selbst sein soll, das man schaffen sollte, während jene, die widerspenstiger sind, die ihn nur als großen Kriegsherren verehren, aber nicht als etwas, das nahezu gottgleich sein könnte, sagen, dass er eben auch genau nur das ist, ein großer Kriegsherr, jemand, der alt und weise ist und den man deswegen verehren sollte. Das muss aber schließlich auch ausreichen, warum man das Haupt vor ihm beugt und vielleicht manchmal auch das Knie. Aber gerade in jenen Enklaven, die ihm widerspenstig gegenüberstehen, hilft seine Stimme natürlich wenig zu Beginn, als er versucht, sie zu einen. Und so beginnt ein ständiger Krieg gegen die Skaven unterhalb der See, denn diese erhalten Archeons Befehl natürlich weiterhin aufrecht. Der High King selbst reist von Enklave zu Enklave, versucht irgendwie die Verteidigungslinien aufrechtzuerhalten und wirbt natürlich jedes Mal wieder damit, dass man doch endlich ein Bündnis mit insbesondere den Stormcast Eternals eingehen sollte oder vielleicht sogar mit den Lumineth Realmlords, als sie ans Licht der Welt treten, um die Idoneth selbst schützen zu können, aber es stößt auf taube Ohren, bis schließlich eines der Imperium der Nautila unter dem Einfluss des Skaven stürzt. Nach 6 Jahren Krieg, wo man sich durch die Muschelfestungen hindurch gebohrt hat mit den widerlichen Warp-Gerätschaften, die Skaven selbst unter dem Meer zum Laufen bringen konnten, ist die Verderbtheit der Skaven derartig groß, dass man dieses Imperium der Nautila aufgeben muss und dass man keine andere Möglichkeit hat, als sich dem Krieg anzuschließen. Und nun, wo 2 Enklaven ihre Stimme dafür erheben, dass die Zeit der Isolation vielleicht vorbei sein sollte, beginnen die anderen zögerlich auf das, was kommt, zu hören. Vultornos selbst versucht nun sogar, ein Bündnis mit Morathi zu schließen, wird dabei jedoch von Agenten von Slaanesh getäuscht und trifft nur auf einen Slaanesh-Dämon, der ihn fast besiegt und ihm dabei ein Auge raubt. Eine Geschichte, von der die Idoneth mit Wut, aber auch mit Anerkennung erzählen, denn ihr High King hat es geschafft, einen Slaanesh-Dämon vielleicht nicht zu bezwingen, aber ihm zu entkommen. Und so gibt es nun vielleicht doch sogar eine Hoffnung darauf, dass wenn man sich Slaanesh im Kampf stellt, man nicht erneut verdorben wird, sondern eine Unabhängigkeit erringen kann, ja sogar einen Sieg und man dann vielleicht endlich die Furcht, die man im eigenen Herzen immer an die eigenen Kinder weitergibt, beerdigen kann und ein neues Zeitalter für die Idoneth unter diesem Sieg zu finden sein könnte. Dann aber eine weitere Katastrophe. Die Skaven leeren bei dem Versuch, sich nach Shaiish durchzugraben, das Kaftameer. Die Idoneth, die dort leben, werden aufgefunden, können sich der ganzen Invasion, die nur ein Versehen war, nun aber doch durchgeführt wird, erwehren. Aber eine viel größere Katastrophe bricht über sie hinein, denn Nagash lernt nun, dass es sie gibt und vor allem lernt er, dass sie Seelen stehlen, die sie ihm vorenthalten. Und natürlich ist der große Nekromant darüber mehr als nur empört und gibt seiner Wut nach. Denn diese ist bereits groß. Er hat gesehen, dass Sigma ihm Seelen nimmt. Er versteht, dass Morathi irgendetwas tut, dass Tyrion und Teklis Seelen stehlen und dass nun ein weiteres Volk der Elf sich ihm tatsächlich widersetzt und es noch mehr Seelenräuber gibt, macht ihn rasend vor Neid und Wut. Und er arbeitet weiter an jenem großen Zauber, an jener großen schwarzen Pyramide, die die ganze Welt in ein Reich des Untodes verwandeln soll, auf das niemand mehr ihm Seelen stehlen kann. Dies war auch der Grund, warum die Skaven sich ins Kaftameer gruben, um nach Shaiish durchzubrechen, denn sie wollten das, was dort nun beginnt, aufhalten. Die Idoneth blicken beunruhigt auf das, was sich in Shaiish tut, werden aber ganz kurz eher davon abgelenkt, dass etwas anderes sich in Ulgu regt, denn Morathi hat den Bund gebrochen, sie zwingt weitaus mehr Elfseelen aus dem Körper von Slaanesh hinaus, als sie eigentlich dürfte, was ihre Verbündeten nicht merken, aber Slaanesh merkt es. Und so wird der Gott dort unten unruhig. Er schafft es, Ketten zu zerbrechen, die ihn dort eigentlich halten sollten, und er schafft es, einen Teil seiner Essenz abzuspalten und zurück in die Welt zu schicken. Und so nimmt auf einmal das, was Slaanesh ausmacht in der Welt, mit einem Mal wieder zu. Und natürlich merken, dass die Idoneth, die ständig darauf lauern, ob der Erzfeind, der große Verführer, der so viel Dunkelheit über sie gebracht hat, nicht doch wieder in die Welt treten könnte. Und dann stimmen die meisten Enklaven nun endlich zu, als man auf einer weiteren Versammlung um Einigung fleht, als der High King selbst erneut vor die Führer der Enklaven tritt und sagt, dass es Zeit ist, sich nun endlich zu einigen. Und diese beiden Dinge sind es, die sie zusammenzwingen. Diese Furcht ist es, die sie einigt. Und dann passiert doch schon das Nekrobeben, ohne dass sie etwas dagegen tun könnten. Jene Idoneth, die sich in den Ozeanen von Shaish unerkannt aufgehalten haben, können zwar noch eine Warnung ausstoßen, aber dann ist es bereits zu spät. Die Priester und Magier spüren die große Welle von Amethystmagie, die sich über die Reiche der Sterblichen ergießt, denn das, was Nagash plante, geht zwar schief durch den nun doch Einfluss, den die Skaven darauf genommen haben, es wird nicht alles zu einem gigantischen Reich des Untodes, alle können ihre Seelen behalten, aber er zerrt jene, die gestorben sind, zurück ans Licht der Welt. Überall erheben sich Skelette, erheben sich mit Waffen und einem unbändigen Hass und Zorn gegen die Lebenden und natürlich werden auch die Idoneth angegriffen, doch sie haben den Vorteil, dass unter dem Meer nicht so viel Untote sind. Sicher, es gibt jene Schiffe, die gesunken sind, aber das sind derart wenige Kreaturen, dass man sie schnell und effektiv erschlagen kann. Aber sie hören nun, dass ihre Verbündeten am Land um Hilfe bitten und jetzt können sie natürlich nicht mehr zurück. Sie haben sich bereits darauf geeinigt, dass man in den Krieg eintreten muss und kann und so schicken die Enklaven nun tatsächlich ihren Verbündeten erstmals ernsthafte Hilfe. Man kämpft Seite an Seite mit den Silvaneth, mit den Duardin und natürlich auch den Stormcast Eternals, die immer an die Idoneth geglaubt haben, getragen von Sigmas unerschütterlichem Vertrauen darin, dass vermutlich doch irgendetwas Gutes, Edles und Hilfreiches in jeder einzelnen Seele dieser Welt ist. Und so kommt es zu den ernsten ersten Handlungen in diesem Bündnis vom ganzen Volk aus und weckt die Hoffnung, dass sie vielleicht zu echten, richtigen Mächten der Ordnung werden können, die sich nicht auf der Stelle wieder zurückziehen werden, wenn das, was sie brauchen, tatsächlich errungen worden konnte. Ja, das also zu den Idoneth Deepkin. Das ist alles, was es im Moment zu Ihnen zu sagen gibt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge, seid nächste Woche wieder mit dabei und dann wünsche ich euch einen ganz fabelhaften Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann!
1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.